Ja, heiligen. Mit geliebten Gottes und ihr lieben Freunde. Dass ich noch einmal in diesen drei Tagen mit euch reden darf. Ich bin ein Gegenstand der Freude und der Dankbarkeit. Und dass wir das in die Gegenwart des lebendigen Gottes tun dürfen, der uns anschaut, während wir hören, der unser Herz anrührt, während wir gedanklich etwas erfassen wollen. Das ist etwas Großes und Wunderbares. Möge Gott diese Abendstunde in den Ewigkeiten als Frucht wiederfinden lassen. Dass alle Dinge unserer Mitte, die noch nicht mit vollem Bewusstsein Christen, ihre Angst, ihre Not, ihre Schuld und ihre Sehnsucht und ihr Lebensverlangen und ihren Liebeshunger, der sie erfüllt, umreißt, gelingt, erregt, völlig von ihm allein spielen lassen. Das möge Gott diese Stunde benutzen. Das wäre wunderbar. Wir sprechen heute Abend etwas, was damit zu tun hat, mit dem, was ich in meinen letzten Worten andeutete. Wir haben ja vorgestern etwas über den Lostausch gehört, der vor 2000 Jahren durch das Opfer und die Auferstehung Jesu Christi vollzogen wurde. Auch das hat Lost für Gott heraus aus der Welt die Gemeinschaft mit ihm gebracht und dann gestern Abend von der Loslassung, dass wir nicht mehr von Neid und Streit und Bosheit und Unverständlichkeit und Bitterkeit erfüllt sind, davon gefangen sind und als Gebundene nicht froh werden können in unseres Lebens, in unserem Glauben, in unserer Hoffnung, in unserer Liebe. Dass die Loslassung. Und heute Abend gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Gott ist für unsere Herzen weiß, dass wir verstehen, was er uns sagen will. Gestattet mir auch heute Abend wieder ein Fremdwort zu nennen. Ein einziges. Es gilt genau so. Ich will es erklären und dann hineinführen in diesen wunderbaren, tieflichen, göttlichen, unerhört weichen und großen Begriff. Gnosis heißt wissen oder kennen. Die Gnostiker waren eine Philosophenschule, die das Wissen des Menschen übersetzten. Die auch nach ihrer Einrachtung in die Geschichte der Gemeinde und die Nöte bereiteten und so weiter, darüber wollen wir nicht sprechen. Aber Epi heißt darüber, daraus, eher als. Die Epignosis ist das Übererkennen oder die Vollerkenntnis, ist die Liebesbeziehung, die wir zu Gott und Christus haben und die der Vater durch den Sohn zu uns hat. Eine Liebesbeziehung, eine Liebesbetätigung, wunderbarer Art. Die kann man nur haben, wenn man etwas weiß und auf dem Fundament steht, des Lostausches. Und wenn man in dem Prozess steht, des Loslassens, von uns aus, wir lassen los, und des Losgelassenseins, von den Finsternismächten, von der Sünde, von der Sorge, von der Bosheit, von dem Neid, dem Streit, von der Undankbarkeit, Lieblosigkeit und so weiter, von all diesen Dingen, dass wir uns nicht mehr hemmen, fesseln, deprimieren, schwermütig machen müssen, sondern dass wir uns loslassen müssen. Denn alle biblischen Begriffe sind bipolar, die haben zwei Pole, die einander entgegengesetzt sind, aber die gehören zusammen und diese entgegengesetzten Dinge, wie wir sie auf Erden erkennen, durch unsere Wissenschaft oder auch durch unser biblisches Wissen, die sind in einer höheren Ebene. In der Synthese, das heißt in der Zusammensetzung, die Auseinanderbreitung ist die Analyse und die Zusammensetzung ist die Synthese. In der Synthese einer Einheit. Ach, wenn uns das aufleuchtet, das ist schwer mit Worten zu sagen, aber die Bibel ist voll davon und der einfachste Gläubige, der keine Philosophie und keine Theologie studiert haben muss und keine Philologie, der kann das fassen. Wenn er ein Herz hat, das dem Herrn Jesus hingegeben ist, sie sind ganz öffnet und sie sind Tag und Nacht und Freude und Leid immer wieder schenkt. Denn wir haben das alles geschenkt. Und wir wollen nun versuchen, etwas über diese Vollerkenntnis miteinander zu besprechen. Dieses Wort kommt 20 Mal im Neuen Testament vor. Viermal beim dem Propheten Petrus und 16 Mal bei dem Apostel Paulus. Das heißt, der Apostel Paulus ist auch ein Prophet und der Prophet Petrus ist auch ein Apostel. Wir haben ja beide diese Dienste getan, die wir gleich sehen werden. Einleitend und als ersten Punkt zu der Erkenntnis. Das deutsche Wort Erkenntnis ist ja stärker als Kenntnis. Gnosis ist Kenntnis oder Wissen, aber Erkenntnis ist mehr. Im Deutschen ist das aber ziemlich verwaschen und verschwommen, aber im griechischen Urtext des Neuen Testamentes, da ist das klarer und schöner und tiefer gesagt. Was ist ein Unterschied? Das ist eine in der Höhenlage und im Wesensinhalt ein wunderbarer Unterschied. Ein bloßes Wissen, das man lernen kann, und ein liebesmäßiges Beziehung nehmen, ein liebesmäßiges sich umfassen lassen und umfassen. Und dahin will Gott uns führen, dass in eine Liebesbeziehung kommt zu dem Vater durch den Sohn und durch den Sohn zu dem Vater, wie es keine Ehe und keine Freundschaft auf Erden zu vermitteln vermag. Die Ehe oder die Liebe, die Agape, ist etwas viel, viel Größeres, als was eine betrogene, verseuchte, vergiftete, irrende, dämonisch werdende Welt in ihrem Begriffssystem analysieren könnte, darlegen könnte. Ich fange mal an mit einem Wort, das ein ausgesprochenes Endzeitwort ist, endzeitprophetische Bedeutung hat. Und zwar aus dem 2. Timotheusbrief lese ich Kapitel 1, Vers 1 bis 7. 2. Timotheus 3, 1 bis 7. Da steht: Wissen. Oder du sollst wissen. Es sind Dinge, die wir unbedingt wissen sollen, also rein wissen. Verstandesmäßig. Aufnehmen. Kennen, bejahen. Sich darauf stellen, als auf eine Tatsache. Wissen. Oder du sollst wissen. Bei Luther. Wissen, dass in den letzten Tagen. Dieser Ausdruck ist einer von den 8 Ausdrücken, die die Zeit, in die wir eben hineingehen, nämlich die Drangsalzzeit und das tausendjährige Reich. Das gehört auch dazu. Das ist ja die Frucht, die Blüte und Entfaltung. Und das Ergebnis der Drangsal. Das ist die letzte Zeit. Die Drangsalzzeit und das tausendjährige Friedensreich. Die werden zusammengeschaut in der Schrift. Und das sind die letzten Tage. Das sind jene Tage. Oder die Zeit des Endes. Und auch die Zeit des Zornes, damit ist natürlich nur die Transatzzeit gemeint. Es sind 8 Ausdrücke, die ich jetzt nicht mehr nennen will. Die zeigen uns und weisen uns hinein in die Letztzeit oder die Endzeit oder die bestimmte Zeit, wird sie auch genannt. Und nun wird ein Bild entworfen von der Letztzeit. Und das lese ich euch vor. Das sind diese 7 Verse von 2. Timotheus 3. Und dann will ich euch fragen, wenn wir in der Endzeit oder beginnen, die Schatten der kommenden Endzeit sich schon auf dieser Erde zu breiten. Das wollen wir nämlich wissen. Das ist eine Befehlsform, ein Imperativ. Wisse, dass in den letzten Zeiten, und nun kommt ein Wort, das heißt, gefahrvolle, schwere Zeiten da sein werden. Innenpolitisch, außenpolitisch, kosmisch, heißen sich durcheinander. Wo sind die Feuer? Heiß ist wie im Sommer und im Sommer, da wird es kühl wie im Herbst. Und wo die kosmischen Störungen stärker sind als sonst, wo die Überschwemmungen, Vulkanausbrüche und so weiter uns zeigen, es ist ja alles aus der Rand im Band, aber nicht nur in der Natur, sondern auch in dem Leben der Völker. Der Einzelnen, auch in den Herzen der Einzelnen. Die Erschütterungen, die Emotionen, die Spannungen, die werden immer stärker. Kaum erträglich. Die vielen Leute, die sagen, ich passe nicht mehr in die Welt. Viele ältere Leute, über 70, haben mir schon gesagt, so, ihre meisten Klassen und Berufskameraden, weißt du, wir über 70, wir passen einfach nicht mehr in diese Welt. Das
funktioniert nicht mehr, harmoniert nicht mehr. Das ist nicht mehr der Zusammenhang, der zusammengelang, wie er einmal war. Aber ich will weiterlesen. In den letzten Tagen werden schwere, gefahrvolle Zeiten da sein, denn die Menschen werden eigenliebig sein. Denke nur an sich, das waren sie immer. Das waren sie seit Adam und Eva, waren sie das. Aber in der Art, in der Frechheit, in der Selbstverständlichkeit, wie der moderne Mensch jetzt etwas einfach fordert, der sagt einfach, ich tue zur Rate und wenn ich nicht mehr Geld bekomme, dann habe ich nichts mehr und so weiter. Natürlich, Streit hat immer gegeben. Aber so in der köstlichen Weite und in der Intensität, in der Stärke und Tiefe, besitzt sich so ein Volk dem anderen, dass es ein schlechtes Vorbild gibt, das ansteckt. Das ist nie gewesen. Das ist nicht gewesen. Die Menschen werden eigenliebig sein. Geldliebend waren sie immer. Aber so frech und offen, wie jetzt, wo einer den anderen zu betrügen versucht, nicht mehr aus Freude an einem Werk etwas schafft, sondern nur um Geld zu verdienen. Der eine mit den anderen begaunern, mit der verlogenen Propaganda und Reklame und so weiter. Tragerisch. Der Mensch behauptet, auf der das Herz ist, seine Majestät, der Mensch. Und Gott, Gott, für alte, dumme Großmütter und für kleine Kinder, aber nicht für einen aufgeklärten, wissenschaftlich gebildeten Menschen. Ich könnte es da Erlebnisse der letzten Monate erzählen. Erschüttern. Prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Ist schon der Gotteslästerungsparagraf abgeschafft? Ich habe gehört, es war beantragt. Früher wurde Gotteslästerung bestraft. Aber dieser Gesetzesparagraf, dass Gotteslästerung bestraft wird, ist jetzt aus dem neuen Gesetzbuch, das kommen soll, herausgenommen. Genau wie die Homosexualitäten anzudehnen. Man kann also zuerst danach bemühen, das ist bestraft. Natürlich war die Bestrafung von früher gewesen in einem Recht, weil die Menschen das gar nicht wussten. Wenn die sagen, ach Gott, ach Herr Jehe und so weiter, dass das ein Missbrauch des Namens Gottes ist und Gott ist kein genug bestraft, dass er einen Namen missbraucht. Das haben die Menschen mal gehört, aber so gewusst oder innerlich davon getroffen und überführt und ihr Leben danach gestalten, das war nur ganz wenig, auch unter christlichen Kreisen findet man viel Missbrauch des Namens Gottes. Gotteslästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, frech, ohne natürliche Liebe. Unnatürliche Liebe. Auf der untersten Stufe. Nicht die Agape, nicht die Philadelphia, sondern die erotische Sexualität, aber unter der des Tieres. Unter der des Tieres. Ist in der Menschen, in der Endzeit. Unversöhnlich. Das ist eine schlimme Sünde. Das ist eine der schlimmsten Sünden. Die auch am wenigsten in einer Beichte, in einem Sündenbekenntnis gesagt wird. Geiz und Unversöhnlichkeit. Das beichten die Leute nicht. Die haben nur ihre Sexualsünden, ihre Diebstähle und ihre und so weiter. Aber Unversöhnlichkeit ist eine böse Sache. Wenn du nicht deinem Feind Vergebung gewähren willst oder einen um Vergebung bitten willst, Brüder und Schwestern, dann wollen wir uns gar nicht einbilden, wir hätten Vergebung von Gott. Wer wirklich Vergebung von Gott hat, beweist das dadurch, dass er seinen Feind vergeben kann und da, wo er irgendeine Torheit begangen hat, jemand weh getan hat, dass er den Mut hat, um Vergebung zu bitten. Wer nicht mehr Vergebung gewähren und der Vergebung erbitten kann, wer das nicht kann, der hat keine Vergebung von Gott. Das macht die Schrift. Viele beten sich in die Hölle hinein, indem sie beten, vergib uns unsere Sünden, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Sie bitten ja gar nicht um Vergebung. Und wenn Gott so ihnen ihre Schuld vergeben soll, wie sie ihren Schuldigern vergeben. Meine Lieben, das sind ernste Dinge. Aber ich will weiterlesen, ich habe ja euch noch manches zu sagen heute Abend. Undankbar, heillos, frech, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, gereisam, das Gute nicht lieben, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, meint die Leute, die da draußen rumziehen und die Bars füllen und die Kinos im Theater und so weiter, meint ihr, die lieben Gott mehr oder meint ihr, die lieben das Vergnügen mehr? Gar keine Frage. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Was ist denn was? Was ist das feindliche Echtzeit?
Nur, dass wir nie lieben als Gott. Und von diesem wende dich weg. Absonderung, Trennung, nichts zu sagen, ich bin fromm und du bist gottlos. Das hat nichts mit dir nichts zu tun haben. Nein, aber innerlich lösen davon. Je mehr wir von der Sünde innerlich gelöst sind, umso lebensnäher und umso bleibender und tiefer und befruchtender können wir andere lösen. Und die Kraft unseres Lebens liegt in der Absonderung von der Sünde. Weil dieses Geheimnis, das existiere ich seit 50 Jahren durch und könnte euch wunderbare Dinge erzählen. Von diesen wende dich weg, denn aus diesen, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber nicht die Kraft, die sagen, ich glaube an meinen Heiland, der für mich da ist, aber die Kraft der Apathie, des losgelassen Seins von ihren geheimen Sünden oder des Loslassens ihrer Dinge, die sie lassen sollten, aber nicht lassen wollen, die ist nicht da. Aber diese Leute, die unternehmen etwas, wisst ihr, was sie unternehmen? Ich lese es euch vor. Das sind die in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, so wie die Vertreter, von Staubsauger und von Waschmitteln und so weiter, die Unterschriften haben wollen, wenn der Mann nicht daheim ist. Und die dummen Frauen, die lassen sich da beschwätzen. Genauso ist es auf religiösem Gebiet. Die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, die Sinn überladen sind, also nicht die Weiblein, sondern die betreffenden Leute, und von mancherlei Lüsten getrieben werden, innerlich der Motor ist, die blöde Lust, die sie treibt, und in einer Sündenlast liegt auf ihnen. Und welche immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Solche Leute, die eine Form der Gottseligkeit haben, und die Kraft, die Dynamik, die Energie, eines heiligen, gefährlichen, gelösten Lebens nicht haben. Die lernen immer da. Psychologie und Psychoanalyse und meinetwegen Hebräisch und Griechisch dazu und so weiter. Und können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Wahrheit ist Christus. Erkenntnis ist Liebesumgang. Adam erkannte sein Weib und sie gebar. Er erkannte sein Weib. Erkenntnis ist Liebesumgang. Wir kommen nachher dran. Wenn die Liebe überströmt, da strömt sie über in Erkenntnis. Und so gibt es einen verborgenen Liebesumgang mit dem Vater für den Sohn und mit dem Sohn zu dem Vater hinein, in den Vater hinein. Den gibt es. Und das ist mehr als das Wissen um das Kreuz und die Auferstehung und um die Himmelfahrt und um die Wiederkunft und um die Erlösung, die kommen werden und die Erlösung, die einmal waren. Alles schön und gut. Wenn wir nicht gelöst sind, meine Brüder und Schwestern, wenn unser Herz nicht ihm allein schlägt, wenn die Weihe unseres Lebens und der Gehorsam nicht immer wieder in uns durchbricht und wir uns von allen Fesseln, die uns hinunterziehen wollen, in die Welt und die Sünde. Denn das nicht da ist, ehren wir zugrunde. Ich verfolge seit 50 Jahren die grauenhafte Tatsache, dass, wenn ein gläubiges Mädchen sich von einem ungläubigen Mann fesseln lässt und ihn heiraten will, obgleich die Schrift das verdiente, das endet immer in Verderben. Nur wenige Fälle, dass die Frau den Mann gewinnt. Das gibt es auch. Ich kenne eine Reihe solcher Fälle. Aber wenn ein Mädchen gläubig ist und dann einen ungläubigen Mann kennenlernt, der um sie wirbt, das ist eine böse Sache. Das ist eine Verhärtung. Und umgekehrt, wenn ein gläubiger Mann sich von einem ungläubigen Mädchen bezirzen lässt, nennt man das ja. Und der Zirze von der Zauberin, die ihn da. Ach, was sind das für Tragödien? Die Züge saßen vor mir weinend und sagten, Onkel Adolf, helfe ich dir doch sofort. Mir bleibt nichts übrig als der Selbstmord. Ja, wie viele saßen so schon vor mir? Meine Freunde, ob ein Mann gläubig ist, das sieht man in seiner Trennung von der Sünde in jeder Form und vom Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. In jeder Beziehung, in der Heirat, in der Lebensgestaltung, in der Freizeitgestaltung. Aber ob ein Mädchen gläubig ist, erkennt man bei ihrer Heirat. Wenn sie einem ungläubigen Mann das Ja-Wort gibt, Das gibt eine böse Sache. Was anderes ist es, wenn während der Ehe der Mann oder die Frau zum Glauben kommt. Die immer da lernen und nicht zur Erkenntnis, zum Liebesumgang, zu der Totalität eines hingegebenen, von größter Größe, beglückten, beseligten Lebens kommen können. Sie können das nicht. Sie können das nicht. Damit ist mein erster Punkt angedeutet. Die Epignosis, das heißt der Liebesumgang, der verborgene und selbstbefriedigende, lösende, beseligende, jeden Not stillende, jeden Freudendürst, befriedigende Umgang mit dem Vater, dem Sohn, ist unerlernbar. Kann man es lernen? Wenn man solche Bücher liest, und solche Zeiten Kopf vor sich, kann man es lernen? Das ist ein Geschenk Gottes an Menschen, die sich ihm völlig weihen. Und sich seinem Gott völlig weihen, das kann schon ein 5- oder 7- oder 9-jähriges Kind. Das kann jeder von euch, jeder. Wie schwer auch die Bindungen und die Konsequenzen sein. Was ist, meine Lieben, ihr hier seid, euch völlig radikal, das heißt in die tiefsten Wurzeln hinein und total im Gesamtumfang, mit all ihrem Dasein und So-Sein, mit eurem Leben euch dem Herrn zu weihen, zu sagen, Herr Jesus, ich will so sein, wie du bist. Ich habe oft zu böse durchschrien, Herr, mach mich, wie du bist, soll ich sein. Oder ich will nicht mehr sein, wenn ich nicht so sein kann wie du. Aber wir haben die Verheißung, wir werden ihm gleich sein und werden ihn sehen, wie er ist. Und sie dann Teilhaber und Miterben all der Wonnen und Kräfte und Freuden, all der Seligkeiten, all der Heilsgüter, die es gibt im ganzen Universum, wenn wir Christus ungeteilt hören, ja, das Haupt des Jesus wieder, ja, der Erbe wird seine Miterben. Dazu will Gott uns machen. Aber dazu gehört ein ganz hingegebenes Leben. Wer nicht allem absagt, kann nicht sein Engel sein. Und dann jetzt in den Herzen derer, die noch nicht allem abgesagt haben, der Wunsch entbrennt, Herr, zeige mir, wo ich noch gebunden bin. Ich will allem absagen. Ich will in allem gehorsam sein. Und wenn es noch so schmerzlich wäre, die Wonne folgt nach der Pein, er wird sich aus dem finsteren Alten in Christi Klarheit oder Leuchtkraft umgestalten. Meine Lieben, das ist das Evangelium für uns, die Dienstfrau, das zielführende, zielschauende, das ist das Evangelium für die Endzeit. Wer in der Endzeit nicht in dieser Einstellung steht, nach den ersten 7 Versen von 2. Timotheus 3, wo ja meistens nur die negative Seite geschildert ist, wer nicht hineinkommt durch die Apontrophis, die Erlösung, und die Apotheke, das Loslassen sein und das Loslassen, hinein in die Epignosis, hinein in den verborgenen, heiligen Liebesumgang, dass wenn er nachts wach wird, dass er dann nicht wird, dass er nicht wieder wach und hab erst 4-3 Stunden geschlafen, so nicht, sondern jetzt verlängert Gott dein Leben. Was du jetzt wach bist, wird ja dein Leben länger. Jetzt fangen wir an, zunächst zu danken. O Vater, ich gehöre dir, ich will dein Kind. Herr Jesus, du bist mein Herr. Und fangst mal an zu danken. Und wenn du dann nicht einschlafen kannst, dann fangst du an zu beten. Und wenn du auch dann noch nicht einmal darf ruhig dein Beten einschlafen. Das ist der David auch passiert. Ich schlafe ein und wache auf und bin noch bei dir. Bin immer noch bei dir, bin immer noch im Gebet. Meine lieben Freunde, dann wird auch werden die Stunden der Nacht, die scheinbar uns abgehen, und ja, dass wir am nächsten Tag vielleicht etwas müde sind und träge, die werden uns zu Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Seid ihr uns so nahe, da zeigt er uns alles, da sagt er, tritt da zurück, sag nicht da los, mach das nicht, und sprich zu unseren Herzen, und da ist alles still, da können wir nicht fortlaufen. Und dann, der Talentmensch, der trägt ein Likör, steckt eine Zigarette an, dreht sein Radio an und liest seinen Kriminalroman. Ah, das haben wir ja alle nicht mehr, den Dreck und das Gift und diesen Betrug. Sondern wir haben den gegenwärtigen Gott, der ist gegenwärtig. Und will uns hineinziehen, zeigt uns, wie Liebe uns hat. Und wir auch in uns die Liebe empfinden, dass wir ein ihm ganz hingegebenes, von seiner Liebesinbrunst erfasstes, und überströmendes Leben haben. Das will Gott dir schenken. Und dazu besitzt er auch die Stunden der Nacht. Ich weiß, wie das ist. Ah, ich habe Nächte gehabt, da wurde ich bis zu 14 Mal wach in der Nacht und konnte oft nicht mehr einschlafen. Aber ich habe gelernt, mich als Gottes Hand zu nehmen. Habe immer meine Bibel neben mir liegen. Labore treten können und loben und preisen und danken können, ja. Und haben Zettel genommen und haben ein Loblied niedergeschrieben, obwohl der mein Herz überströmend und glücklich war. Meine Freunde, lassen wir es uns sagen, unerlernbar ist die Epignosis. Und Gott gibt uns fortwährend Gelegenheiten, dort hinein zu sterben. Denn Jesus liebhaben ist besser als alles Wissen. Und Gott lieben ist größer und wunderbarer als alles, was es auf der Welt gibt. Nicht die richtige Zigarette und die richtige Rasierklinge und das richtige Waschmittel macht uns ja lebensglücklich, das heißt, geschwätztes Zeug, sondern ihn allein von ganzem Herzen lieben. Und dann wird man auch sehen, dass die äußeren Dinge unseres Lebens wunderbar sich regeln. Beruflich, familiär, dann weichen die Spannungen. Und wenn der Mann seiner Frau zu sagen macht, Frau, ich war brutal gegen dich, nur hart, das sieht mir, es war nicht recht, es tut mir leid. Wenn der Mann das seiner Frau sagt, das sagt seine Frau nicht, gell, jawohl, hab's doch gleich gesagt. Du hast sie nicht. Sie sagt, lieber Mann, und ich war gegen dich genauso. Sagt sie, wenn er sie im rechten Ton sagt. Ja. Ein alter Opa, nicht wahr, der schon Zehntausende von zehnbürgerlichen in der Rettung hat, der weiß Bescheid. Wie der kann so ist. Weiß, und die tiefe Not des Menschseins. Ich weiß, dass die tiefe Not des sind, dass der am Boden liegt und weiß, dass du weißt. Aber von mir weiß das. Und weiß es von, nicht von Hunderten, von Tausenden von anderen. Meine Freunde, lassen wir es uns sagen. Es gibt nur ein wahres Glück. Und das ist nicht in deinem Auto. Und nicht in deinem Sparbuch. Und nicht in deiner schönen modernen Wohnung. Und deiner eleganten Kleidung. Und deinem guten Essen. Und deinen guten Beziehungen. Und so weiter und so weiter. Nein, 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 nein. Es gibt nur ein Glück, und das ist er und nur er, Gott führt Gefangene hinaus ins Glück, heißt hineinfallen. Denn sein Wort ist ein köstliches Wort von einer ungeheuren Kraft, wenn wir einmal angefangen haben, den Jammer unseres Ich-Lebens zu sehen, die Spannung unserer Ehe und unseres Berufslebens zu sehen. Meine Lieben, lassen wir es uns sagen, es ist so unerlernbar sind die höchsten Güter dieser Welt. Wenn wir aber anfangen, hineinzuwachsen, hineinzusterben, hineinzusehen, hineinzugehen in diese Epignose, wenn wir anfangen, dann werden uns Kräfte und Segnungen mitgeteilt, von denen wir vorher nichts gewusst haben. Dann sagen wir, dass es so was gibt. Das ist so was gibt, oh Gott, das ist so viel Freude, so viel Seligkeit, so viel Licht und Gelassen, Schönheit und Würde und Reichtum gibt. Oh Gott, das habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich schon oft gesagt. Dann habe ich oft sagen hören, wenn Leute die Botschaft der Vollendung vernahmen. Wir kommen damit zu einem zweiten Punkt und gehen zu dem Apostel Paulus und lesen aus Petrus aus 2. Petri 1, Vers 2 bis 5. Ich lese aus dem 2. Petri-Brief, Kapitel 1, Vers 2 bis 5. Was uns diese Epignosis, diese Liebesbeziehung vermittelt. Da heißt es, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Sie hatten also Gnade und Friede, die Briefempfänger. Aber sie sollen noch viel mehr bekommen. Gott will uns nicht so arme, dürftige und Menschen sein lassen. Da will ich sie viele schenken. Gnade und Friede sei euch vermehrt. In der Erkenntnis oder durch die Erkenntnis, so kann man diese beiden Übersetzungen sind richtig und möglich, in der Erkenntnis oder durch die Erkenntnis Gottes und Christi Jesu unseres Herrn. Hier ist nicht die Rede von unserer Erkenntnis, gibt gut an, sondern von der Erkenntnis Gottes. Das heißt, Gott will uns erkennen. Er will mit uns die Liebesbeziehung pflegen, den Liebesumgang der Hingabe, des Entleerens in den anderen hinein. All seine Sehnsüchte, all sein Verlangen, all seine Sorgen, all seine Sünden, sein ganzes eigenes Ich, all seine geheimen Bindungen, die ihn so viel Not und Elend machen, all das hineinzugeben oder all das uns wegzunehmen und selbst das Vakuum, das heißt den leeren Raum, der entstanden ist, wenn wir unsere Sünden, unseren Dreck herausgeben, unsere Not und Angst und Sorge und Verzweiflung, Bitterkeit und Selbstmordabsichten und all diese Dinge, wenn wir die herausgeben, dann füllt Gott dieses entstandene Vakuum, diesen entstandenen leeren Raum mit sich selbst. Herr, komm in mir wohnen. Was mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden, hat der Dichter des Liedes gesungen, das wir vorhin miteinander fanden. Meine Freunde, ich nenne die Stücke noch einmal. Gnade und Friede sei euch vermehrt durch die Erkenntnis Gottes. Das heißt sowohl dadurch, dass wir Gott erkennen und Christus Jesus, dass wir Christus Jesus erkennen. Das heißt so. Es heißt aber auch, und eigentlich grammatikalisch gesehen heißt es, dass Gott uns erkennt. Dass Jesus uns erkennt, so wie Adam sein Weib erkannte und sie gebar. Dann kommen die Früchte des Geistes. Dann kommen die Segnungen vom Himmel herab. Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend. Seine göttliche Kraft, Vers 3a, ich habe eben 3b gesagt schon, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, betreffend des Lebens und der Gottseligkeit, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also Gott hat uns gerufen, komm, 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 hinter dein Herz, gib mir deine ungelösten Probleme, gib mir deine Bindung, gib mir deine Ketten und Stricke und Fesseln, an denen du zerrst und kommst ja doch nicht los. Gib sie mir, ich mache dich völlig frei, denn wenn der Sohn frei macht, dann macht er völlig frei. Das ist das eine, Berufen. Und wenn wir dann dem Rufe folgen, dann drückt er uns an sein Herz und strömt seine Gottesliebe, seine Gottesfreude, seine Gotteskraft. Seine Gottes Segen, seine Gottes Reichtümer, seine Gottes Wonnen, seine Gottes Herrlichkeit. Wo nehme ich so die Wörter her, um euch klar zu machen, was das alles ist? Das ist ja so groß und schön und tief und reich und beglückend. Da strömt er in uns hinein. Und das ist Epignosis. Was will Gott dir geben? Es ist keiner hier, der das nicht braucht. Und es ist auch keiner hier, dem Gott das nicht geben kann und geben wird, wenn er sich ihm öffnet. Ihr lieben, lieben Menschen. Nehmt euch doch jetzt vor, während ihr zuhört. Ach Herr, wenn es das ist, wenn das wirklich so ist, und es ist so, wenn die Schrift sagt es, ich sage euch ja das Wort Gottes und nichts anderes, ich sage euch ja keine Meinungen, sondern was geschrieben steht. Gott, wenn es das gibt, dann möchte ich das auch haben. Dann löse du die letzten geheimen Fesseln und Nöte und Triebe und Belastungen und Ängste und Minderwertigkeiten oder meinen Leichtsinn. Das ist die andere Seite. Leichtsinn, der geht nach oben, die Minderwertigkeit geht nach unten. Das ist aber dasselbe. Das ist dasselbe. Meine Freunde, so werden wir sagen, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, Gott gibt uns Verheißungen. Gott sagt, ich verspreche dir das. Und diese Verheißungen, die nehmen wir als wahr und halten sie fest. In Händen haben wir noch nichts. In uns, du in dir und ich in mir, wir sind nur arme, anfechtbare, hinfällige Menschen. Aber wir haben Verheißungen, wir haben Einführer Gottes, die er unbedingt hält. Und damit rechnen wir, die sind uns viel realer als jeder Tausendmachschein. Viel wirklicher. Der Gegenwert ist da und wird uns gegeben in wunderbarer Weise. Durch die Verheißungen, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, wird auch, dass wir durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wir haben heute eine tierische Natur, der Mensch ohne Gott, der Mensch ohne Gottes Wort, der Mensch, der sich nicht an die Verheißungen klammert, der ist nicht mehr als ein Tier. Das steht in der Bibel, das steht im Buch der Sprüche. Der Mensch ist an für sich ein Tier, aber in dem Augenblick, wenn wir seine Verheißungen nehmen, wenn wir ihm glauben und wenn wir dafür, was geschrieben steht, wenn der Sohn frei macht, dann macht er völlig frei. Hey, ich danke dir, dass du mich völlig frei machst von meinem Trotz, von meinem Irrweg, auf dem ich mich und meine Angehörigen unglücklich mache. Herr, wenn du mich da wohl frei machst, dann werden wir die göttliche Natur bekommen. Wir werden teilhaftisch göttlicher Natur durch die Verheißungen. Das steht hier. Keine theologische Auffassung. Das ist keine pietistische Meinung. Das steht hier. Durch die größten und kostbaren Verheißungen, auf dass ihr durch dieselbe Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wir bekommen Wachstum, Ersterben, indem wir loslassen, indem wir das Göttliche ergreifen, indem wir uns selbst ihm immer wieder neu geben, indem wir auch unter Tränen loben, danken, preisen, anbeten, wird unsere natürliche, tierische Natur voll Begierden und Wissen und Launen und Bosheiten und so weiter, die wird verwandelt, die wird gestaltet, die erlebt eine Metamorphose, das heißt eine Verwandlung in ein ganz anderes Wesen, hinein in die göttliche Natur. Du sollst ein Teilhaber der göttlichen Natur werden. Wenn einer dir sagt, ich bin Teilhaber an dem großen Unternehmen, das jährlich so und so viele Millionen Mark ausschüttet und so weiter, da bin ich Teilhaber. Ah, oh, so ein großes Tier. Naja, es gibt ja solche Teilhaber sicher in Reutlingen, der Stadt der Millionäre. Aber dem sage ich, oh, das ist aber nicht viel. Wer nicht ein oder zwei Millionen zu bekommen, das ist ja nicht viel. Ich darf, und das muss man in Demut sagen, sonst wird uns nicht abgenommen. Ich darf ein Teilhaber göttlicher Natur werden. So stark, so wunderbar, so voll Reinheit und Frieden und Kraft und vollen Herrlichkeit und Seligkeiten, wie Gott und sein Thron, darf ich auch werden nach dem untrüglichen Wort Gottes. Das ist Evangelium. Das ist eine frohe Botschaft. Das glaubt euch natürlich keiner. Ich sag wirklich, bist du ja verrückt? Ich hab so manchen gesagt, ja, das war, du hast recht, ich bin wirklich verrückt. Ich bin herausgerückt aus dem Bann gereift, der Augenlust und des Fleischeslust und der Hochmut des Lebens und der Launen und des Ungehorsams und des Trotzes und des Freins ins Gerissen und Verderben durch Ungehorsam Gott gegenüber und sein Wort. Ich bin herausgerückt und hineingerückt in seine Gegenwart durch Gebet und Loben und Anbetung. Ich bin wirklich verrückt hineingerückt nach oben. Ach, das ist eine köstliche Verrücktheit. Wir wollen ja auch immer dem Leib hinausgerückt werden. Das ist die Entrückung. Meine Freunde, ich will euch sagen, wer entrückt wird von euch. Ich sage euch genau, nur entrückt zu werden, entrückt. Nur wer sein Herz jetzt schon hat hineinrücken lassen, in den Glanz und in die Sinnlichkeit seiner Kräfte und Wonnen, der wird entrückt. Deshalb heißt in einem Lied, schick das Herz da hinein, wo ihr ewig wünscht zu sein. Wer von euch will ewig in der Hölle sein? Ist jemand da? Wie hat einmal ein bekannter deutscher Schriftsteller, dessen Namen ich natürlich nicht nenne, gesagt, weißt du, von dem da oben will ich nicht wissen, den kann ich nicht riechen und die Formen kann ich nicht riechen. Ich halte mit dem da unten, der ist mir sympathischer. Das ist gut, ihr geschehe nach deinem Glauben. Du wirst staunen, wie Gott dich bei Wort nimmt. Und wenn du diese Erde verlässt, dann gehst du nach unten. Die Nacht ins Grauen. Die Finsternis sind dein Gestank. Denn die Hölle ist ein Ort des Gestankes. Und der Himmel ist ein Ort des Ohrengeruchs. Jawohl? Jawohl, da haben wir viele Bibelstellen dafür. Meine Freunde, das habe ich diesem hohen Herrn gesagt. Und dann sind wir. Dann habe ich gesagt, Gott segne sie, habe ich sie zu ihm gesagt, habe ich mir du zu ihm sagen können. Wir waren mal Freunde gewesen. Meine Lieben, da sind wir. Teilhaber göttlicher Natur, selbst ein Wort. Indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist, durch die Lust. Augenlust, Fleischlust, die Lust, die Trotz, die Lust am Krawall. Die Lust am Zerbrennen, Zerstören, Schlagen und so weiter, wie sie es heute in der zum Teil dämonisch gewordenen Jugend offenbar, sagt zum Teil. Wir haben viele prächtige Kinder und Schüler und Studenten, prächtige. Wir haben aber auch welche, die haben jetzt einen solchen Einfluss. Gott lässt das zu. Dämonische Art. Das sind eine Handvoll Leute sind das nur. Was meint ihr, wie viele von den 20 oder 50 oder 80 oder 90 Demonstranten, die demonstriert haben hier von eurer PH, wie viele von denen aus tiefster Herzensüberzeugung gegangen sind und wie viele aus Feigheit mitgelaufen sind und vor Angst? Ich weiß Bescheid. Ich kenne solche Dinge. meine Freunde.
Die meisten lassen sich mitzerren und sind tief unglücklich. Sie würden viel lieber studieren, was arbeiten und anständige Menschen sein, als der Krawall machen und so weiter. Aber davon spreche ich nicht. Ich habe keine zeitlichen Prognosen, sondern Ähnlichkeitsprognosen nach dem Wort der Schrift. Ja, ich lese den Abschnitt zu Ende. Das heißt also, indem ihr dem Verderben entflohen seid, entflohen, es gibt in der Bibel einen Helden, dessen Heldentum bestand darin, dass er davon lief und hat sich sogar sein Hemd vom Leib reißen lassen. Ja, wie heißt dieser Mann? Jawohl, das war der Josef. Das war ein fliehender Held. Ja. Entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist, durch die Lust. Deshalb reise da, indem ihr allen Fleiß anwendet, in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis. Soweit, die Erkenntnis. Das ist mein zweites Zeugniswort aus den petrinischen Briefen. Und nun nenne ich euch ein drittes. Ich schlage eines der erschütterndsten Kapitel der Bibel auf und zeige euch, welcher Art die Welt jetzt ist, in der wir stehen, wie sie immer war, in Zyklen und Rhythmen und so weiter und in Tälern und Höhen und wo es hinausläuft. Und was unsere eigentliche Sünde ist. Wir sprechen und saufen und rauchen und Unzucht und. Das ist nicht die eigentliche Sünde. Die eigentliche Sünde liegt viel tiefer. Die eigentliche Sünde, ich sage es mit eigenen Worten, und dann lese ich euch vor aus der Bibel, liegt darin, dass Gott um uns wirkt, um unseren Gehorsam, um unsere Liebe, um unsere Hingabe, weil er mit uns in Liebesumgang, in Liebesbeziehung treten will. Das heißt, Gott in Erkenntnis haben. Und nun kann der Mensch zu diesen Liebeswerken Gottes und seines Geistes, kann er sagen, ja, so wie ein Mädchen zu einem Mann, der um es wirbt, sagen kann, ja, er kann aber auch sagen, nein. Das ist unsere Sünde. Sünde ist, dass wir nicht glauben, dass wir uns nicht ihm weihen, dass wir nicht uns ihm öffnen, dass wir nicht Zuflucht nehmen bei ihm, dass wir nicht unser Herz ihm völlig geben, Tag und Nacht aufs Neue. Das ist Glauben. Das ist lebendiger Glaube. Das ist göttlicher, sieghafter Glaube. Und wer das nicht will, der geht unter. Gegen die Sünde gibt es ein Mittel. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht ihn frei von aller Sünde. Aber gegen den Unglauben, der nicht glauben will, der sich nicht verloben will, geloben oder verloben, ist dasselbe, was ich glauben muss. Sünde gibt es ein Mittel. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht ihn frei von aller Sünde. Aber gegen den Unglauben, der nicht glauben will, der sich nicht verloben will, geloben oder verloben, ist dasselbe, was ich glauben, der sich nicht ihm und seinen Liebeswerten öffnen will, wer das nicht will, dagegen gibt es kein Mittel. Ein solcher Mensch muss zerbrochen werden und dann er für Äonen in die Hölle hineinkommt. Das lese ich euch jetzt vor. Römer 1, Vers 20 bis 32. Und dann schließe ich mit einem letzten Zeugnis. Römer 1. Ich muss leider so viel lesen, weil wir sonst den Zusammenhang nicht verstehen, dieses gewaltigen Völker- und Weltbildes, das die Bibel entrollt. Ich lese diese 13 Verse aus Römer 1. Hören wir zu. Mit offenem Herzen und Ohren hätten wir das jetzt, das hätten wir noch nie gehört, wir würden es jetzt zum ersten Mal hören. Römer 1,20, da lautet, das Unsichtbare von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt her in dem mit Händen gemachten, in der Sichtbarkeit, also an Sonne, Mond und Sterne, an unserem eigenen Körper, an den Pflanzen und Tieren, an allem Sichtbaren, wird geschaut, dass es einen Gott gibt. Wie dieser Gott ist, was der denkt und fühlt, das erkennen wir nicht an dem Geschaffenen, das erkennen wir nur an dem Eingeborenen, an Jesus Christus. An dem sehen wir, wie dieser Gott ist, wie der fühlt, was der will, was der vorhat. Ohne Jesus erkennen wir das nicht. Das ist Gott ein ferner, fremder Tyrann, vor dem wir Angst haben, vor dem wir weglaufen. Aber wenn wir den Sohn haben, und der besagt hat, der mich siehe, der siehe den Vater, da sagen wir, oh Gott, mein Gott, gerade so ist wie sein Sohn, der hierher kam, litt, schwieg, Kranke heilte, die Erbärmlichsten annahm, die Leprakranken und so weiter, und sich dann opferte, schweigend wie ein Lamm, sich hinschlacht mit Mörden ließ, und alle liebte und keinen verstießen, ein Verbrecher mit Namen ins Paradies. Wenn Gott so ist, dann will ich überhaupt vertrauen. Wenn er sein Vetter am Kreuz nicht zurückgestoßen hat, wenn er die Huren nicht zurückgestoßen hat und die Diebe, dann schläft er mich auch nicht zurück. Oh Gott, jetzt so lernen wir, wie Gott ist in Christo Jesu. Aber dass Gott ist, das lernen wir an der Schöpfung. Und das erkennt der moderne Mensch nicht mehr an, dass er sagt, was? Schöpfung? Haha, wir kurz von außen, wir waren da, überall, wir haben keinen Gott gesehen, das ist ja alles dummes Zeug. Das ist der freche, unverschämte, moderne Mensch. Und die anderen, die krähen sie nach. Aber ich will bei meinem Wort bleiben und lese weiter. An der Sicht, an dem Geschaffenen, sehen wir, dass es einen Gott gibt. Warum? Damit sie ohne Entschuldigung seien. Damit sie ohne Entschuldigung seien. Von uns hier kann keiner sagen, hab nicht gewusst, dass es einen Gott gibt. Hier ist keiner, der das sagt. Und auch von den anderen Menschen, die nie eine Bibel gehabt haben, die nie eine Predigt hörten, die nie eine Radiopredigt hörten, obgleich heute es kaum noch Gebiete gibt, die nicht wenigstens von ununterbrochenen laufenden Radiogesellschaften bedient werden in ihrer eigenen Sprache. Es gibt kaum ein Gebiet. In den kleinsten Kras, in den kleinsten Dörfern und Siedlungen und Zelten, da sind Lautsprecher angebracht, die dann aufnehmen, was gesendet wird von vielen, vielen Sendern. Ich habe den einen der führenden Männer gehört und der hat das mal erklärt, das ist unglaublich. Es gibt kaum ein Land, wo nicht der Name Jesus und wo nicht das Evangelium in der Sprache der Einwohner aller Dialekte gesagt wird. Das machen Privatgesellschaften, das wird totgeschwiegen. Das meldet kein Radio und kein Fernseher. Das besteht doch. Es laufen 24 Stunden unausgesetzt dauernd in allen Sprachen der Welt solche Sendungen und kleine Gesellschaften, kleine Trupps und kleine missionsverpflichtete Menschen, die sich selbst zum Dienst geweiht haben, die haben dort das ermöglicht, dass sie dort abhören können. Unglaublich, was ist wahr? Ich will euch Namen nennen, aber darüber will ich nicht sprechen. Jedenfalls, dass sie ohne Entschuldigung seien. Von uns hier in diesem Raum kann niemand sagen, ich habe nicht gewusst, dass Gott das so ernst meint mit seinem Wort. Habe ich nicht gewusst? Kann keiner sagen. So nicht, nicht, nicht. Dass wir ohne Entschuldigung seien. Wir werden ihm auf 1000 nicht eins antworten, sagt die Schrift. Auf 1000 nicht eins, wenn wir einmal vor ihm stehen. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt täglich unseren Bankrott erklären und sagen, ach Gott, ich bin doch ein armer Tropf. Und dann zeigt einem der Heilige Geist das auch. Und wir sagen ja und freuen uns, dass Gott ein Gott der Armen ist, ein Gott der Gauner, ein Gott der Verschlafenen, ein Gott der Elenden. Und dass er sich der Elenden zu meisten, zu tiefsten, zu erst erbarmt. So ist Gott, so ist Gott. Und diesen Gott willst du hinwegstoßen und dem willst du nicht dein Leben geben. Und von diesem glückseligen Gott, wie er genannt wird, willst du nicht ein armes, dürstendes Herz, das doch in den Dingen dieser Welt keine Befriedigung findet, willst du dich nicht fühlen lassen, oh, tu es nicht, tu es nicht, wer du auch seist. Sage ja zu deinem großen Heiland, der jetzt an dein Herz kommt, der jetzt kommt und sagt, komm, gib mir dein Leben ganz. Bitte tue es. Ich weiß nicht, ob ich je einmal wieder hier stehen werde. Weiß es nicht. Ja. Aber ich weiß eins, dass für diese Abendstunde ich verantwortlich bin, was ich sage, für jedes Wort. Und dass ihr verantwortlich seid, was ihr damit gemacht habt. Und dass ich kein Betrüger bin und euch da was vorgaukele, das wisst ihr auch, wie ihr mich kennt. Viele von euch kennen mich schon Jahrzehnte. Meine Freunde, ich bitte um Jesu Willen, was ist euer Leben ohne Gezeit den Herrn zu geben, hinein in die Epignose, in die Liebeshingabe. Und sagt, Herr, du bist der Quell des Lichts, des Lebens, der Kraft, der Freude, des Friedens. Du allein sollst es sein. Dir gebührt die Ehre. Unser Gott und Herr, haben wir vorhin gesungen? Habt ihr ja selber gesungen? Ist ja von euren Lippen gekommen, vorhin im Lied. Und das wollen wir tun, meine lieben Freunde. Ihr werdet es nicht bereuen.
Ich will aber diesen Abschnitt fertig lesen. Er ist gewaltig. Und ich stehe ja erst am Anfang. Auf dass Sie keine Entschuldigung haben, heißt es also. Weil Sie von Gott wissen, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Gott verherrlichen heißt auch die Ehre geben. Wer nicht Gott die Ehre gibt und wer Gott nicht Dank darbringt, versündigt sich. Kein Wunder. Heute gibt es viele Kinder. Ich komme an viele, in viele Häuser. Ich komme in christliche Häuser, wo die Kinder, anstatt zu sagen, bitte, darf ich noch ein Stück Fleisch oder Wurst oder darf ich Salat oder Gemüse haben, wo die Kinder, so 13, 14-Jährige, die machen so mit dem Kind. Und da gibt es die Mutter schnell. Ja. Die sagen weder bitte noch danke. Manchmal die sich aufspringen mögen. Das zu erleben ist eine erschütternde Sache. Meine Freunde, Sie haben nicht Dank gesagt, da Sie weder im Verherrlichten noch im Dank sagten, sondern in den Überlegungen in Torheit verfielen und Ihr unverständiges Herz verfinstert wurden. Indem Sie sich für weise ausgaben, sind Sie zu Narren geworden. Die Welt, sie glaubt, wenn sie Gott leugnet, werden sie besonders klug und aufgeklärt, das sind Narren, du Narr! Heute Nacht wird man deine Seele von dir nehmen. Und was wird mit dem sein, das du bereitet hast? Dein Leben ist verloren, sinnlos. Eine große Schande und Schuld. So redet die Schrift. Ich lese zu Ende. Und haben die Herrlichkeit des unterweltlichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildnisses von verweltlichen Menschen und Vögeln und so weiter. Und nun kommt ein Wort dreimal vor, das will ich noch nennen. Und dieses Wort heißt dahingegeben. Darum hat Gott sie dahingegeben, den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Dahingegeben. Für den Leib. Zweites dahingegeben, das ist für die Seelen. Gott hat sie dahingegeben, Vers 26, in schändliche Leidenschaften. Mehr will ich jetzt nicht lesen. Drittes dahingegeben, Vers 28. Gott hat sie, weil sie es noch nicht oder es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Sie wollten nicht die werbende Liebe Gottes, der sie ganz haben will, um sich und seine Reichtümer und Schätze ihnen ganz zu schenken. Das wollten sie nicht. Und darum hat Gott, weil sie es nicht für gut fanden, ihn in Erkenntnis zu haben. Ihr versteht das, was das heißt. Das steht epignotisch. Hat er sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Das ist nicht geziemt. Und nun werden 20 Dinge genannt. 20 Dinge, in die die Menschen von Gott dahingegeben sind. Und an diesem dahingegeben sein sind alle Kulturvölker von den Babyloniern, von den Hethitern, noch früher zurückzugreifen, Griechen, Römern und so weiter, zugrunde gegangen. Und wenn man in unser deutsches Volk guckt, ist es auch im Begriff zugrunde zu gehen. Jetzt lese ich euch noch die 20 Dinge vor und sage euch dann noch ein ganz kurzes Schlusswort und dann sind wir am Ende. Bitte öffnet euer Herz noch wenige Minuten, euer Bewusstsein, euren Willen, euren Glauben. Hört, ich nenne die 20 Dinge, von Vers 29 bis 32, in was die Menschen dahingegeben sind, weil sie Gott nicht in der Epignosis, in der Liebesbeziehung zu sich und sie selbst in die Liebesbeziehung zu ihm treten haben wollen. Wo sie Gott hingegeben hat. Wenn du Gott dich von ganzem Herzen lieben willst und deinem Heiland nicht alles geben und ihm total gehorchen willst, dann fällst du in dieses schreckliche Netz, in diese furchtbare Kette des Dahingegebenseins. Ich lese es vor. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, Licht, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütiger, Prahler, Erfinder böser Dinge, Eltern ungehorsame, unverständliche, treulose, ohne natürliche Liebe, unbarmherzige, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass sie solches tun, des Todes würdig sind, es nicht nur ausüben,
sondern ihr Freude haben an denen, die das tun.
Was ich jetzt gelesen habe, ist Gottes Wort. Und ich frage euch, ist etwas von dem, was ich jetzt las, nicht auch schon wirksam in allen Sparten unseres Lebens? In der Presse, in der Kunst, in der Literatur, in der Mode, in der Genusssucht, die überall angepeitscht wird und die künstlich gezüchtet wird. Die Vertreter und die Werbekaufleute, die haben nicht die Pflicht, die Bedürfnisse der Leute zu stillen, die haben die Pflicht, neue Bedürfnisse zu wecken, damit Geld verdient wird. Wir leben in einer Welt voll satanischer Bosheit. Brüder, wenn wir uns nicht völlig von der Welt abkehren, nicht von ihr losfahren, das heißt nicht, dass wir ins Kloster gehen. Ich bin auch nicht im Kloster. Ich stehe in der Welt drin, aber innerlich gelöst. Und so erfüllt, so erfreut von den Kräften Gottes, dass wir gar nicht anders können, als armen, gequälten und verlorenen Menschen, wenn es sich begibt, etwas davon zu sagen, etwas vorzuleben oder auch ins Herz zu legen. Meine Freunde, wir leben in einer Welt, die nach diesem Bilde, das ich nach diesen 20 Punkten, die ich eben vorlas, ins Verderben sind. Ich komme jetzt zu einem letzten Punkt noch, zu einem Punkt, den ich in meiner Einleitung schon andeutete, aber jetzt noch einmal bezeugen will. Es ist ein unvergleichlich wunderbares Wort, und steht im 1. Korinther 13, zweite Hälfte des 12. Verses. Also, 1. Korinther 13, 12b. Wir kennen das Wort alle auswendig. Aber ob wir es auch inwendig kennen, ob wir mal darüber nachgedacht haben, was da in diesem Wort steht. Ich lese. 1. Korinther 13, 12b. Da ist es. Jetzt kenne ich oder weiß ich stückweise oder stufenweise. Jetzt. Glaubt ihr das? Ja. Das war ja der eine Mörder am Paradies. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir am Paradies sein, meine Freunde. Geht das so schnell? Ja, das geht so schnell. Die Bekehrungen der Schrift sind durchweg plötzlich. Wenn der Heilige Geist auf 3000 Menschen und sie voll locken und sprechen in anderen Sprachen und Zungen und sie in der Rede. Das kann Gott. Das kann er heute noch. Können auch 300 sein. Können auch 30 sein, können 3 sein und da kann einer sein. Das spielt keine Rolle. Meine lieben Freunde, das ist groß und wunderbar. Gott verwandelt Weglagen in Reigen. Verzweiflung in Anbetung. Das sind zwei Paar Schuhe. Verzweiflung in Anbetung. Verzweiflung, das ist die Schizophrenie. Das bereicht einem das Herz. Da möchte man sterben und hat auch Angst vor dem Herz. Man möchte nicht mehr sein und klammert sich doch ans Leben. Und das muss halt Alkohol und Nikotin und all diese Betrügereien des Teufels. Das ist ihm dazu dienen. Und die Reklame, die Propaganda, die verlogene Reklame, alles das muss dazu dienen. Ja. Wenn man die jungen Menschen abgebildet mit der fremden Zigarette und sie glücklich sind, ach, wie schön. So ein Quatsch. Das ist Lüge. Jesus allein ist der große Glücks- und Heilbringer. Wer ihn hat, ist still und schatt. Wer ihn kann im Geist anhangen, braucht nicht zu verlangen. Jesus verwandelt durch seinen heiligen Geist und die Sünder, die scheußlichen Sünder, vergiftet sich in ihr tiefstes Herz hinein. Verseucht von der Sünde, sie verwandelt er in sein Bild. Wir werden umgeprägt, verwandelt in das Bild Christi, sodass wir ihm nicht ähnlich sind, sondern sodass wir ihm gleich sind. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und werden ihm gleich sein. Und umgekehrt, wir werden ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Meine Freunde, diesem Augenblick, dass du Jesus, oder vielmehr dem verherrlichten Christus, wie er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, gleich ist, gleich. Der Augenblick kommt, ihr Kinder Gottes, der kommt. Dann hast du dieselben Fähigkeiten, wie sie der Herr hat. Dann kannst du in den Himmel fahren. Wird der durch? Dann kannst du einen Augenblick Millionen Meilen durcheilen. Dann kannst du durch geschlossene Türen und durch solche Mauern in jeden Raum treten.
und kann sich Gedanken schneller von irgendeinem Ort des Weltalls im Bruchteil einer tausendsten Sekunde an einem weit entfernten Ort sein. Das kannst du einmal. Wir werden ihm gleich sein. Wir haben dieselben Fähigkeiten wie er. Unser Auferstehungsleib wird so strahlen, so leuchten, so vollkommen, so herrlich sein wie seiner. Das haben wir schwarz auf weiß. Davon ist die Bibel voll. Und darauf darfst du dich freuen. Dann hört die Müdigkeit auf, die Nervosität, die Angst, der Rheumatismus, der Dreck, der Herzinfarkt, all das Zeug, was der Teufel benutzt, um die Menschen zu quälen. Das hört auf. Krankheit, Schmerz und Leiden gibt nicht mehr in der Welt, der wir entgegeneilen. So leuchtend der Tag, der immer, der ewige Tag, ohne Nacht, ohne Grauen, kommen wir für dich und mich und alle, die an ihn glauben. Freunde, denken wir entgegen. Das ist eine Botschaft, die wert ist, dass sie hinausgerufen wird in eine verzweifelte Welt. Aber ich nenne euch noch das eine oder andere. Er verwandelt nach 1. Korinther 15, das ist ja das Auferstehungskapitel, Verwesliches in Unverwesliches oder Verderben in Herrlichkeit. Er verwandelt Verderben in Herrlichkeit. Wir haben jetzt einen verweslichen oder einen verweltlichen Leib. Dieser Leib verwelkt. Die alten Omas, die alten Opas, die sind verweltlich so alle. Die alten Opa, das ist noch ein junger Opa. Ja, sind erst 73. Ja. Aber dieser verwesliche und verweltliche Leib voll Ach und Weh und Jammer, der wird in Unverweslichkeit verwandelt. Da ist keine Verwesung mehr möglich, weil wir dann kein Blut mehr haben. Denn das Blut, der Sitz der Seele und der Verwesung, meine Freunde, dann haben wir Fleisch und Bein, aber alles in herrlicher, göttlicher Substanz. Alles mit Kräften, die unsere Vorstellung weit überbrechen. Wir werden einmal unverweslich sein. Deshalb gibt es viele Gotteskinder, echte treue Gotteskinder, die glauben an die sogenannte Ex-Anastasis oder Aus-Auferstehung, dass ehe der Herr wiederkommt zur Entrückung, dass da gewisse Menschen oder Gruppen von Menschen aus dem Sarg herauskommen und verwesen nicht, ohne dass sie verwest sind, und werden dann lebendig, kommt heraus aus dem Tod und werden lebendig in den Himmel gehoben. Wenn sie sollen. Wenn denn? Jesus. Der Herr Jesus, ja. Er war der Erste. Und wir stehen in der Gleichheit seiner Auferstehung, schreibt Paulus. Mein Freund Karl Geier hat fest damit gerechnet, dass er nicht verwest und sagt, sondern dass er nach 3 Tagen oder 12 oder 40 Tagen, je nachdem, auferstehen darf, unverweslich und in die Herrlichkeit geht. Ich habe ihn nachgerufen an seinem Grab. Ihr geschehe nach deinem Glauben. Meine Freunde, es gibt Dinge in der Bibel. Es ist wunderbar, so wunderbar, dass der Heilige Geist sie gar nicht geben darf. Für einen Spötter und einen Weltmenschen gehört das nicht. Sie sollen wissen, dass sie Sünder sind, dass sie zugrunde gehen. Am Träumerbruch der Schweine. In dieser Welt voll Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Voll Geiz und Bosheit und Neid und Lüge. Das muss man denen sagen. Und dass aber trotzdem Jesus sie liebt und sucht und sie haben will, dass sie kommen dürfen. Das darf man denen sagen. Das muss man denen sagen. Habe ich schon manchem gesagt. Manchem gottlosen Kerl. Ja. Meine Freunde. Aber die Gläubigen, die innerlich ertragen, erfasst, erfüllt sind von der Herrlichkeit Gottes, die dürfen etwas von diesen wunderbaren Dingen wissen. Von der Verwandlung des Verweslichen in das Unverwesliche. Ich nenne noch eine Verwandlung. Es steht geschrieben, er verwandelt den Sturm in Stille. Na, wer will das sagen? Das ist ja nichts Besonderes. Heute Morgen um 8 Uhr, um 5 Uhr heute Morgen hat es geregnet bis 9 oder 10 bei uns in Worms. Und dann heute Mittag hat hier strahlen die Sonne gescheint, als ich von Ludwigsburg hierher fuhr. Gut. Aber wenn wir mal verstanden haben, der Sturm ist ein Bild für die Geistesbewegungen, wie wir jetzt, was wir an Politik erleben und an der Demonstration der Studenten, das ist wie ein Sturm, der durch Deutschland geht, wie ein böser, fanatischer Sturm von Finsternisnächten. Und die Stille der Anbetung ist ein Bild für die tiefe Ruhe und den heiligen Frieden, der in Gottes Herz und in Christus Jesus ist. Und nun kann Gott
den Stürmen der Natur? Ich stille, Verwandte. Glaubt ihr, dass ein Mann in einem Schiff, das unterzugehen droht, dass der an den Rand tritt, dieses Schiffes, das hin und her schaukelt, dass man denkt, eben gesunder, und streckt die Hand aus und ruft zu dem Sturm, der hoch die Wellen treibt, schweigt, verstur, und es verdunkelt, alles still und ruhig. Glaubt ihr so etwas? Sie glauben es nicht. Glaubt ihr? Ja. In der Geschichte, in der Begebenheit, Jesus stillt den Sturm. Da hat Jesus bewiesen, durch eine Handbewegung ein Wort, hat sich der Sturm so fortgelegt, so eine große Stille. So wie er an dem Grab des Lazarus nur drei Worte sprach. Lazarus, komm heraus! Aus dem Tod, aus dem Grab. Der Mann, der schon angefangen hatte zu verwesen, er riecht schon, er sieht schon, er ist schon im Begriff, in die Verwesung überzugehen. Und auf diese drei Worte hin ist der Lazarus rausgekommen aus dem Grab. So, der war umwickelt. Der ist so rausgekommen, so rausgekommen. Und sagt Jesus, löse ihn auf. So wurden die Binden aufgelöst. Glaubt ihr so etwas? Glaubt ihr so etwas? Ja, hoffentlich. Was sagt dann die Schrift bei der Auferlegung des Lazarus? Das kann Jesus. Er verwandelt das, den Tod in Leben und verwandelt den Sturm in Stille. Das kann der glauben. In dessen Herzen einmal der Sturm war, der Wind, des bösen Gewissens, der Angst, der Not, des Grauens, der Verzweiflung, der Selbstmordgedanken, dessen Herzen einmal der Sturm war und erlebt hat, dass in den Augenblick, wo er das Herz Jesus öffnete und ihn in sich aufnahm und betete, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden wie ein Heiligtum noch werden. Wer das erlebt hat, dass dieser Sturm hier in die Stille verwandelt wird, für den ist es gar keine Schwierigkeit, zu glauben und zu bezeugen und damit zu rechnen und dafür zu loben und zu danken, dass alle Stürme im Weltall unter den engen Wänden und den finsteren Gewalten in der Tiefen, dass alle Stürme in die Stille göttlichen Friedens, heiliger Freude, göttlicher Anbetung verwandelt werden. Und der lernt dann auch beten. O du, vor dem die Stürme schweigen, vor dem das Meer versinkt in Ruhm, dies will der Herr nun hin zu eigen und führe es deinem Frieden zu. Dies Herz, das ewig ungetrieben entlodert, ach so rasch entfacht und ach mit seinem irren Liebe sich selbst und andere elend macht, entfreitet Herr den Sturm der Sinne, der Wünsche treulos schwankend Spiel, dem dunklen Drange seiner Minne, gib ihm ein unvergängliches Ziel, auf das es los vom Augenblicke von Zweifel, Angst und Reue frei, sich einmal voll und ganz erquicke und endlich stille sei. Wer diese Sturmstillung erlebt hat, der kann sie auch glauben für das ganze Weltenall. Und er ist ein erlöster und beglückter Mensch. Gott vermag alles zu verwandeln. Deshalb schreibt Paulus, wir müssen alle verwandelt werden. Und dies hängt an in deinem Herzen und in meinem Herzen. Und geht dann weiter in die ganze Weltall. So groß ist Gott. Weil er sich sehnt nach den Werken seiner Hände, verwandelt er alles in Friede und Herrlichkeit, in Freude und Glück und Trost. Weil er nach seinen Geschöpfen verlangt und alles das ausführt, was er beschworen hat, mit heiligem Eidschwur. Siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Amen.